Herzlich willkommen, hier ist die 542. Ausgabe des Sneakpods und wir werden heute eine Bank überfallen, vielleicht, oder vielleicht auch was Größeres, mal gucken. Dazu habe ich allerdings hier jemanden im Nacken sitzen, und zwar Christoph Perner, der Polizist, der gerne mal die Verdächtigen verprügelt.
So ist es, und dich werde ich auch verprügeln, Bob, denn du bist der schwer bewaffnete Bankräuber, den ich zum Reden bringen werde.
Ja. Und damit das gerade einen Sinn ergibt, besprechen wir für euch den Film Criminal Squad gleich nach der Musik.
Ich dachte, wir sprechen Den of Thieves.
Ja, da kann man drüber diskutieren. Das eine ist Den of Thieves, heißt er im Original. Und da sozusagen die Höhle der Diebe oder Diebeskammer, wie auch immer man das übersetzt, da das hier keiner versteht, heißt er dann jetzt für den europäischen Markt oder zumindest für den deutschen
Criminal Squad. Was auch keiner versteht, aber worum ging's?
Ja, das ist ein handfester Actionfilm aus der Unterkategorie des Heist-Movies. Also es geht um einen Raubzug. Und wir haben in der Hauptrolle Gerard Butler als den Polizisten und Pablo Schreiber, das ist irgendwie so ein mehr Seriendarsteller, ein bisschen Filmdarsteller. Ich habe ihn vorher noch nicht so richtig wahrgenommen. Der den Gangster spielt. Wir haben hier also eine Gangsterbande, die alles Ex-Militärs sind und halt ziemlich gut ausgebildet, was so Waffenbenutzung und Disziplin und so angeht. Und die machen groß angelegte Raubzüge auf Banken und sind damit offenbar einigermaßen erfolgreich. Und dann lernen wir halt den passenden Polizisten dazu kennen von der Unit für Major Crimes, heißt die. Und da ist eben Gerard Butler der Häuptling, der dann an den Tatort kommt. Gleich in der Eröffnungssequenz beginnt das mit einem großen Überfall auf einen Geldtransporter. Wir erfahren gleich in der Opening-Sequenz auch, dass Los Angeles angeblich die Stadt ist mit den meisten Banküberfällen pro Jahr und dass sich das runterrechnet auf, ich glaube, einen alle 48 Minuten oder so. Ich habe dann mal eine Trivia gelesen, das stimmt nicht, die Zahlen sind nicht ganz richtig, aber egal, für den Opener von dem Film ist das so erstmal so eine beeindruckende Statistik, die da eingeblendet wird, und dann denkst du dir, okay, gut, hier wird also dauernd die Bank überfallen. Und jetzt überfallen unsere Jungs halt diesen Geldtransporter, es gibt eine unfassbar riesige Schießerei und man sieht, dass sie das sehr kaltblütig, sehr professionell durchziehen. Im Laufe des Films wird uns dann klar, dass sie versuchen, so einen leichten, sie haben so ein bisschen was wie so ein Ehrenkodex, sie schießen nur auf Uniformierte sozusagen, also nur auf Leute, die sich ihnen in den Weg stellen mit Uniformen und Waffen, sie schießen nicht auf Zivilisten, also und die halten sie sozusagen da raus, wird uns so erklärt, das ist ihr, haben sie beim Militär so gelernt, so nach dem Motto, der Gegner trägt eine Uniform und wenn er keine Uniform hat, dann ist er Zivilist, dann wird er verschont, und das haben sie bei den Marines so eingeübt und so machen sie das auch weiterhin.
Ja, sie haben einen Ganoven-Kodex.
Ja, sozusagen. Sie werden uns so ein bisschen als böse Gangster, aber irgendwie dann doch, werden sie so hingestellt, dass wir sie ein bisschen mögen sollen. Und auf der anderen Seite eben Gerard Butler mit seiner Major Crimes Unit. Auch er hat da noch so 5, 6, 8 Haudegen, mit denen er da durch die Gegend zieht. Alles sieht alles sehr martialisch aus. Also auf beiden Seiten trägt man schusssichere Westen und Waffen ohne Ende und so Camouflage-Klamotten und so und reißt die ganze Zeit das Maul weit auf und große Sprüche. Also auch unsere Polizeiseite sieht überhaupt nicht aus wie Polizei, sondern eigentlich wie die nächste Sorte Verbrecher. Aber eben die Guten. Und die beiden müssen nun jetzt sich gegenseitig da die Sache streitig machen, und natürlich steht dann ein großer Raubzug an, und es soll ein High-Value-Target überfallen werden, und die Polizei hinkt natürlich dem Plan so ein bisschen hinterher, sie müssen rauskriegen, was, wann, wie, wo, wer und wie soll es gemacht werden, und dann wie kann man das verhindern und wie können wir sie auf frischer Tat tappen, damit wir sie dann dingfest machen können. Und das Ganze nimmt dann noch so ein paar Twists and Turns, also man denkt immer mal wieder im Laufe des Films, ah ja, klar, jetzt habe ich den Plan verstanden, und weiß, was sie machen wollen. Jetzt nur noch die Frage, erwischt die Polizei sie oder nicht? Oder sind sie clever genug? Oder wie oft kommen sie davon? Und dann macht der Film aber immer wieder er schlägt so ein bisschen Haken. Also die hatten den Plan gefasst und dann machen sie ihn doch nicht und später kommen sie vielleicht darauf zurück, aber anders und so bleibt man als Zuschauer auch immer so ein bisschen dabei, dass man sich denkt, so wieso machen sie das jetzt so? Die hatten doch anders und was machen sie da jetzt eigentlich und wo soll das hinführen? Das ist doch alles Quatsch. Und am Ende ergibt das dann irgendwann ein größeres Bild und das ist nicht ganz unclever gestaltet. Und trotzdem kommt der Film, also er hat so ein bisschen so ich, in einer Kritik, die ich gelesen habe, stand drin, es ist ein B-Movie, der nicht weiß, dass er ein B-Movie ist. Das trifft es so ein kleines bisschen, auch wenn es natürlich nur so plakative Worthülsen sind, aber ein Stück weit ist da so ein Funken Wahrheit drin. Der ist so ein bisschen irgendwie billig gemacht, gleichzeitig sieht er aber total geil aus und die Geschichte ist komplexer, als man es ihm im ersten Augenblick zutraut. Auch wenn es im Grunde so ein ganz anachronistischer harte Männerfilm ist. Frauen finden in dem Film eigentlich so gut wie überhaupt nicht statt, sind auch überhaupt nicht wichtig. Wir haben dann auch noch so in Nebenrollen so Leute wie Curtis Jackson heißt er, glaube ich, bürgerlich.
Also 50 Cent.
50 Cent. Und
und wie gut ist der diesmal?
Ich hab's versucht im Original zu gucken. Da ist es sehr eigenartig, weil er eine sehr komische Stimme hat und immer so hoch und so eigenartig spricht. Aber es war mir zu anstrengend, den auf Englisch zuzuhören, weil da sehr viel Slang so drin ist. Gerard Butler geht gerade noch, der nuschelt halt viel, aber den kann man noch ganz gut verstehen. Aber die anderen Jungs, wenn sie dann teilweise so im Laufe von Schießereien und schnell reden und so, ich habe das dann relativ schnell wieder auf Deutsch umgestellt, weil vielleicht war ich auch zu müde oder was, aber es war mir zu anstrengend einfach. Und im Deutschen hat er dann natürlich eine ganz normale Synchronstimme und spricht wie die anderen harten Hunde auch. So haben sie halt irgendwie so eine basslastige Männerstimme ihm dann da verpasst. Und das ist dann völlig okay. Da kann man ihm jetzt dann keinen Vorwurf mehr machen mit der deutschen Synchro. Da geht es dann vielleicht so ein bisschen unter. Aber irgendwie mochte ich den. Also was mich ein bisschen gestört hat, ist, dass ich bis zur Hälfte des Films nicht wusste, zu wem ich halten soll. Also die Polizisten sind keine vorbehaltlos guten Jungs, die gehen halt, wie ich das in der Anmoderation auch schon gesagt habe, auch mal sehr grob mit Verdächtigen um oder holen sich Dinge, die sie brauchen, auch mit Gewalt an manchen Stellen, sodass man also auch da das Gefühl hat, die sind jetzt nicht vorbehaltlos Good Guys. Und unsere Gangster, die wachsen uns schon ein bisschen ans Herz. Also, die sind natürlich Verbrecher und die bringen auch Leute um. Und wenn da jetzt irgendwie der Fahrer von so einem Geldtransporter erschossen wird, dann war das vielleicht auch irgendwie ein Familienvater und deshalb sind das jetzt nicht irgendwie nette Leute, nur weil sie nur auf Uniformierte schießen. Insofern, da sind die Anlagen, dass wir die hassen und für die Bösen halten sollen und dass die Polizei die kriegen muss. Aber gleichzeitig verbringen wir so viel Zeit mit denen in dem Film und ihr Plan ist so ausgeklügelt und wird uns so beigebracht und die sind teilweise so gut organisiert und so clever, dass man dann wie in so einem Oceans-Film oder so vielleicht auch schon ein Stück weit Lust hat zu gucken, ob sie es nicht doch schaffen. Und ja, und dann hast du auf der anderen Seite immer wieder die Polizei und irgendwann gleichen sich diese Anteile so an, wie viel Zeit wir auf der einen und auf der anderen Seite verbringen, sodass ich dann irgendwie immer so hin und her gerissen war und nicht so recht wusste, wer ist jetzt eigentlich, also wo soll ich mich eigentlich dranhängen emotional und wen will ich am Ende, dass der eine den anderen erschießt im großen Showdown und nicht andersrum.
Obwohl es in den Oceans-Filmen ja ganz eindeutig auf Seiten der Gangster
ist. In den Oceans-Filmen ist es total klar verteilt, genau, und hier ist es halt nicht klar verteilt und das ist ein Problem für den Film, finde ich.
Das ist vielleicht absichtlich gemacht, um es irgendwie vielschichtiger und spannender zu machen, aber es funktioniert dann einfach nicht so gut.
Ich glaube, es ist ein bisschen wie bei Heat. Also ich glaube, Heat hat hier sehr viel Vorlage sozusagen und sei es jetzt auch nur Inspiration beim Regisseur oder so geliefert. Der nimmt sehr viele Anleihen da. Er sieht auch extrem cool aus. Die Feuergefechte sind extrem, ich weiß jetzt kein gutes deutsches Wort, im Englischen sagt man visceral, also so das nimmst du so richtig, also wenn du die Anlage laut aufdrehst oder das Ding vielleicht im Kino gesehen hast oder so, dann nimmst du das so richtig massiv wahr mit allen Sinnen. Das ist so, das kracht richtig. Diese Schießereien, das Bellen von den Gewehren und auch wie die sich anhören, die Gewehre, dass die eine Waffe so, die andere so. Das ist so ein richtiges Knattern und Ballern, also wie man das bei Heat damals auch schon zum ersten Mal so richtig erlebt hat, dass so eine Schießerei so massiv war, ist dann hier auch wieder. Und wie gesagt, der Look ist toll.
Ja gut, sowas geht halt mittlerweile auch zu einem vernünftigeren Preis herzustellen.
Ja klar.
Sowas, was eben nicht nach B-Movie aussieht.
Genau. Und die Geschichte nimmt am Ende, also jetzt nicht ganz am Ende, aber also nicht das finale Ende, da nimmt man auch nochmal ein paar Heat-Anleihen, da ist Heat besser. Ich meine, Al Pacino und Robert De Niro, das ist eine andere Liga. Aber davor, der heißt, wie er geplant ist, wie er ausgeht, das ist spannend gemacht, das ist wirklich gut gemacht, das ist clever und dann setzt es am Ende nochmal einen Twist und Turn obendrauf. Und ich muss sagen, ich rundweg eigentlich positiv überrascht, auch wenn es so ein vermeintlicher B-Film ist, der so irgendwie so unten durch, wie du hast vorhin in unserer Vorbesprechung gesagt, hast du noch nie was von gehört, ging mir genauso. Und als ich das am Anfang gesehen habe, dachte ich so, Criminal Squad, Suicide Squad, irgendwas Squad ist bestimmt so ein Abklatschfilm. Und dann hatte ich ihn trotzdem mal angeklickt, weil ich dachte, ist das nicht Gerard Butler? Und klicke ihn an, ist tatsächlich Gerard Butler. Und dann habe ich ein paar von den Bewertungen gelesen und habe gesehen, Mensch, die sind eigentlich alle recht, also nicht vorbehaltlos positiv, aber doch überwiegend positiv. Und ich hatte auch ehrlich gesagt nie was von gehört. Und habe ihn mir dann aber doch mal angeguckt und ich bereue es absolut nicht. Also ich würde sagen, wer auf so Heist-Movies, auf Actionfilme steht, definitiv mal eine Chance geben, mal reingucken. Ich habe ihn auf iTunes gesehen, also für Geld noch ausgeliehen. Wird aber sicherlich irgendwann dann wahrscheinlich auch mal bei Netflix vorbeitaumeln. Wird ja früher oder später passieren. Und ich bereue jetzt auch nicht, dass ich da 5 € für ausgegeben habe. Das kann man schon machen. Ja. Criminal Squad.
Okay.
Für so Action-Kost durchaus zu empfehlen. Kapitelmarke 2, die Droge der Wahl. Herr Perner, ich höre eine Flasche. Das war sehr, da hast du schon drauf gewartet, oder? Das war sehr, sehr.
Ja. Ich hab gedacht, Mann, mach deinen Satz zu Ende, ich will eingießen.
Was hast du eingegossen?
Ach, ganz langweilig. Jim Beam, Double Oak.
Ah, okay.
War einfach die erste Jim Beam Flasche, die mir in der Bar über den Weg gelaufen ist und die habe ich mitgenommen.
Okay.
Ja, ich bin überhaupt ziemlich ausgebrannt bei Jim Beam. Und wie ist das jetzt? Kannst du mir das sagen? Es sind doch jetzt hier diese Zölle und so, das ist doch, ist das eingeführt? Ist das schon aktiv? Oder? Und das gilt doch auch für Beam, oder?
Da bin ich auch überfragt, wie das jetzt mit den Zöllen ist und wann das losgeht und so. Und ob Alkohol da betroffen ist oder.
Also angeblich sei doch Bourbon, Harleys und noch irgendwas. Waren doch die drei Sachen, mit denen sie immer. War es das? Ich weiß es nicht mehr.
Also Erdnussbutter wird immer erwähnt und ich denke mir jedes Mal, wer zur Hölle frisst so viel Erdnussbutter, dass das irgendeinen Unterschied macht. Ja. Aber offensichtlich bin ich da Teil einer Filterblase oder eben gerade nicht Teil einer Filterblase von Erdnussbutter essenden Menschen, in die ich keinen Einblick habe.
Ja, ich beim Bourbon auch. Um welche Preise geht's denn da? Wie viel teurer wird das denn? 10% oder so?
Ja, irgendwie spielt sowas
doch,
wahrscheinlich.
Spielt doch eigentlich keine Rolle. Dann kostet es halt nicht mehr 16 Euro, sondern 17,60 Euro. Also, ist doch albern, oder?
Ja, das kommt auf deinen Bourbon-Verbrauch an, aber im Grunde sehe ich das jetzt auch erstmal so, ja. Wenn du dir jetzt natürlich eine Harley kaufst und die kostet nicht mehr 30.000, sondern 33.000, dann ist es schon wieder, dann sind es 3.000 Euro, das ist halt blöd. Ja,
habe ich irgendwas gelesen, jetzt irgendwie über 2.000 Dollar mehr. Ich glaube 2.200 Dollar.
Ja, aber Trump hat doch da schon wieder
schon
mit Schwung in den Fuß geschossen, weil das eher, was ich heute gelesen habe, ist, dass Harley-Davidson jetzt beschlossen hat, einfach mal ein bisschen Produktion ins Ausland zu verlagern, damit sie dann aus diesem Ausland nach Europa exportieren können, um in Europa die Preise stabil zu halten.
Ja, sehr und schön.
Damit wandern jetzt Jobs ab.
Das ist genau das, was er nicht wollte.
Das ist genau das, wo er immer America first und jetzt gehen die Harley-Factory-Jobs weg. Das, ja, das hat man da wirklich, da hat so ein Typ mit so einem 15 Meter langen Fahnenmast hinten gewunken und hat gesagt, das ist das, was passieren wird, und er hat es nicht sehen wollen.
Ja, das Schlimme ist nur, es wird ihm nicht schaden.
Nee, dem schadet so ja überhaupt nichts, und das ist das eigentlich Faszinierende. Ne?
Das ist ja das Schlimme, ja.
Ich denke mir manchmal, man müsste sein, das Einzige, was helfen würde, ist, wenn man seinen Vater wieder zum Leben erwecken könnte. Und weil ich glaube, dass in ihm ist ein ganz tief Kränkung, dass er irgendwie glaubt, seinem Vater irgendwas beweisen zu müssen, so, oder zumindest war das in seiner Jugend so. Mhm. Und ich glaube, wenn sein Vater jetzt plötzlich aus dem Grab springen würde und würde sehen, was er angerichtet hat, und ihm einfach rechts und links eine runterhaut und sagt, du bist ja blödeste Idiot von allen.
Du Depp. Das
ist wahrscheinlich der Einzige, wo er zuhören würde. Und was ihn vielleicht treffen würde. Tja, aber das wird nicht passieren.
Nee. Wird es nicht.
Gut, also, nächstes Thema. Ich habe noch einen Film geguckt. Aha. Und zwar The United States kommen da auch wieder drin vor, und zwar nicht die United States of America, sondern die United States of Zombieland, wie sie in dem Film genannt werden. Wir hatten den auch schon mal im Sneakpot, denn der war mal irgendwann einer unserer Sneak-Headline-Filme. Und aus dem Jahre 2009, also es ist schon ein Augenblick her.
Und ja, ich hätte jetzt auch nicht sagen können, ob das noch vor Sneakpot-Zeit gewesen ist oder schon zu Sneakpot-Zeiten, aber ich weiß, dass wir in der Sneak gesehen haben.
Ja, doch, es war schon Sneakpot-Zeiten, da gibt es auch eine Sendung für, die können wir ja auch verlinken. Ich habe sie jetzt gerade nicht rausgesucht, aber ich hatte irgendwie beim Durchscrollen war plötzlich da das Cover, und dann hatte ich irgendwie Bock drauf.
Ah, ich erinnere mich, ja.
Den zu gucken, und am Anfang habe ich gedacht, ich gucke nur mal so rein und guck mal, ob der noch Spaß macht.
Wie gut er gealtert ist.
Genau, das ist ja so immer das Thema, was du dich fragst. Im Grunde, ja, so, ich wollte mal sehen, so, habe ich Lust drauf, wenn ich den jetzt anmache, gucke ich den weiter. Und tatsächlich, ich habe ihn dann komplett zu Ende geguckt, diesmal dann auch auf Englisch, weil auf Deutsch hatte ich ihn ja in der Sneak schon gesehen. Und ja, ich hatte viele kleine Details vergessen, also diese wunderbare Szene mit Bill Murray und so. es ist einfach nach wie vor, also ich finde ihn gut, gut gealtert, gut, wie du das immer so sagst, macht nach wie vor Freude. Also kurze Inhaltsangabe, klar, es ist ein Zombie-Film, sprich die ganze amerikanische Kontinent ist, oder zumindest mal die USA, das ist, da spielt er. Ist offensichtlich von der Zombie-Plage anheimgesucht worden. Es gibt noch ein paar überlebende Menschen, aber die haben halt, haben es relativ schwer, von den Zombie-Horden nicht gefressen zu werden. Und unsere Hauptfigur, gespielt von Jesse Eisenberg, erklärt uns gleich in der Eröffnungssequenz auf ziemlich gute Art und Weise. Da werden immer so das ist schön, so Texttafeln, die so eingeblendet werden, die aber mit der Szene interagieren. Also der Zombie kann dann durchaus so die eingeblendeten Buchstaben umrennen oder so, ja. Oder eine Autotür haut die Buchstaben aus dem Bild und so Einblendungen, die mit der Welt interagieren. Das ist sehr schick gemacht.
Ja, sieht man mittlerweile häufiger oder hat man häufiger gesehen, aber ich glaube, damals war es mit so eins der ersten, wo man das gesehen hat.
Genau. Und da kriegen wir dann eben durch solche Einblendungen und durch eine Narration aus dem Off seine Regeln erklärt, nach denen er sozusagen sein Leben im Zombieland organisiert hat. Und diese Regeln, das sind irgendwie im Laufe des Films 36, ist glaube ich die höchste Zahl, die mal erwähnt wird, oder 64 oder sowas. Also er hat da wohl einige davon. Wir erfahren sie nicht alle, aber wir erfahren so die wichtigsten. Und da sind halt so Sachen drin wie Cardio, also du musst fit sein, damit du den Zombies davonlaufen kannst, weil bei der Zombie-Apokalypse erwischt es immer zuerst die Dicken. Und und ja, immer auf jeden Zombie immer zweimal schießen, doppelt hält besser, und ja, noch zig andere Regeln, die er uns dann so im Laufe des Films erklärt. Und für ihn funktionieren diese Regeln, weil er auch ein sehr ängstlicher und von Selbstzweifeln und Angst zerfressener Mensch ist, geht er da halt obervorsichtig vor, und das hat ihm bisher das Überleben gesichert. Und er trifft dann relativ schnell auf die von Woody Harrelson gespielte Figur, die das exakte Gegenteil von ihm ist. Der ist halt so ein super Draufgänger, der immer erstmal einen riesen Lärm veranstaltet, damit alle Zombies angelaufen kommen und damit er dann einen riesen Spaß hat, 50 Zombies zu killen. Und wenn er die dann alle umgenietet hat und vorher den riesen Lärm gemacht hat, dann ist er sich auch sicher, dass jetzt erstmal in der Gegend keiner mehr ist, weil der wäre ja angekommen bei dem Krach. Und dann kann er in Ruhe gucken gehen, ob es da noch Twinkies gibt, weil er ist auf der Suche nach den letzten verbleibenden Twinkies.
Das stimmt, ja.
Und ja, die zwei tun sich dann zusammen und gabeln später noch ein paar Mädels von Emma Stone und Abigail Breslin gespielte Mädels auf. Und dann, ja, fahren sie gemeinsam irgendwo hin, wo sie glauben, dass da vielleicht keine Zombies sind und so weiter. Einfach gute Laune Film und die Hörer wissen ja, ich bin eigentlich kein Horrorfilm-Fan. Zombie-Filme sind manchmal so auf der Kippe, manchmal mag ich
Zombie-Filme sind ja in der Regel keine Horrorfilme.
Ja, zumindest nicht alle. Ja, es gibt ja durchaus
welche, also jedenfalls keine, die irgendwie so Grusel und Schock, also es ist ja schon...
Na, so Jumpscares sind schon drin in Zombie-Filmen, immer wieder. Also das gibt's schon. Wie auch immer, jedenfalls eigentlich sozusagen, der Zombie-Film ist so ein bisschen auf der Kante, das kann ich manchmal ertragen und manchmal nicht, aber Zombieland ist so klar in diese Comedy-Horror-Schiene rüber, dass ich das gut weggucken kann, also das stört mich überhaupt nicht. Und einfach super gut gemacht, super guter Film, macht prima Laune, großer Spaß und funktioniert auch fast 10 Jahre später immer noch für mich. Solltest du mal anklicken. Habe ich, glaube ich, bei Amazon gesehen.
Ja, werde ich, glaube ich, auch mal wieder schauen.
Ja, das war's zum Thema Film für diese Woche. Zwei Empfehlungen sozusagen. Und ja, für jeden was dabei, hoffe ich. Naja, nicht wirklich. Nur für Leute, die Action und Zombies mögen. Oder Heist-Movies. Sonst habe ich nicht viel gesehen, weil ich viel im Garten war. Und da der erfordert im Moment Aufmerksamkeit. Ist bei dir sicher nicht anders, oder?
Ja, ist bei mir genauso im Moment.
Was tust du? Da ist irgendwas runtergeflogen.
Unterm Tisch irgendwas. Ich habe meinen Fuß hochgelegt. Und, naja, völlig egal. Ja, Garten. Dieses Jahr Früchte ernten ist großes Thema. Also, ich glaube... Ja gut, ich hatte letztes Jahr noch keinen Garten, aber so, wenn ich es vergleiche, was bei meinen Eltern letztes Jahr im Garten so war, ist halt dieses Jahr ein Vielfaches. Also Kirschernte, Johannisbeeren, alles mögliche andere. Ich bin praktisch jeden Abend am Gelee einkochen.
Das geht uns, also Gelee koche ich nicht jeden Abend ein, aber es geht uns mit den Mengen nicht anders. Also bei uns ist es ja die Situation die gleiche. Wir hatten letztes Jahr auch noch keinen Garten, dieses Jahr haben wir einen. Aber wir waren nicht darauf vorbereitet, was da an Mengen auf uns zukommt. Also wir haben zwei Kirschbäume. Der eine trägt nicht so richtig viel. Das ist auch ein ganz kleiner. Der ist noch recht jung. Und einen großen. Und der große überschüttet uns seit jetzt bald einer Woche, anderthalb Wochen mit Kirschen in unfassbaren Mengen. Also wir haben heute wieder zwei große Tüten voll geerntet, die meine Mutter verschenken wird. Wir haben, ich glaube, schon vier Kirschkuchen gemacht für die unterschiedlichsten Gelegenheiten und eben auch schon Marmelade und Gelee und sowas eingekocht. Massen davon einfach pur gegessen und dieser Baum, also als wir heute wieder geerntet haben, hast du das Gefühl, ich muss eigentlich morgen schon wieder weiter ernten und man hat das Gefühl, man wird nicht fertig. Man schaut diesen Baum an und denkt sich, wir haben doch schon so viel geerntet, es ist immer noch voll, weil, hör das mal auf. Es ist wirklich unfassbar.
Ja, das ist bei meinen Eltern genauso. Ich glaube, wir waren da vor 2 Wochen. Ja, ich glaube, vor 2 Wochen. Oder vielleicht auch vor 3 Wochen. Und da bin ich halt, der Baum hing total voll und ich bin halt in die Krone hochgestiegen, hochgeklettert, wie ich das früher auch immer gemacht habe. Und habe da halt mal geerntet, was man eben so erreichen kann. Und habe da 12 Kilo runtergeerntet, also 2 Eimer. Und man hat es dem Baum nicht angesehen, dass irgendwas fehlt. Also
ja, genau. Und so, das ist so frustrierend. Also du hast das Gefühl, alles, was du gemacht hast, ist komplett sinnlos. Du kommst nicht voran. Also du guckst auf einmal, guckst einmal kurz runter in den Eimer, guckst wieder hoch und suchst die Stelle, wo du gewesen bist und hast das Gefühl, die sind nachgewachsen, während ich weggeguckt habe. Es ist immer noch alles vorne. Du siehst nicht mal, wo du geerntet hast. Das ist echt, also zwischendrin hatte ich ein paar Mal so dieses Gefühl, so der Baum will mich doch verarschen, das kann alles nicht stimmen.
Nee, ja. Also ich finde es super. Ich mache halt dauernd Gelee, aber ich mag halt auch Gelee.
Ja, ich bin kein Süßfrühstücker. Meine Freundin mag das gerne, das ist okay. Meine Tochter isst auch mal hier und da gerne mal ein bisschen Marmelade. auch wenn man da ein bisschen drauf die Zuckermengen so achtet beim kleinen Kind, aber so grundsätzlich findet sie es schon auch gut, aber für mich ist halt nichts und deshalb denke ich mir so, ja, jetzt alles zur Marmelade verarbeiten. Ich finde den Kuchen
ja, das schon das beste
wie Idee, aber kannst ja auch nicht jeden Tag Kirschkuchen essen.
Ja, außerdem verbraucht es nicht genug.
Ja, das stimmt.
Also ich habe über 40 Gläser gemacht die letzten 2 Wochen und ich habe auch reichlich verschenkt. Also über 40 Gläser habe ich im Keller und dann habe ich noch welche verschenkt. Also ja. ich habe Kirsche eingekocht zu Gelee. Also meist habe ich zu Gelee gemacht. Da habe ich Felsenbirne, hängt extrem voll dieses Jahr, total geile Frucht. Da hat meine Schwiegermutter, der ja der Baum vorher gehört hat, gesagt, die Felsenbirne, die wird doch immer von den Vögeln gefressen. Ja, dieses Jahr kommen die Vögel aber halt nicht hinterher, gell? Also ja. Da habe ich auch wahrscheinlich, ich glaube, einmal 6 Kilo und jetzt die Woche nochmal, also habe ich wahrscheinlich auch insgesamt 10 Kilo geerntet, habe ich zum Teil allein eingekocht und zusammen mit Kirsche, zusammen mit Johannisbeere. Die Johannisbeere bricht bald zusammen. Da haben wir einen Busch, aber der ist auch so voll. Völliger Wahnsinn. Und als nächstes kommt dann die Mahonie, die ist auch voll. Da freue ich mich auch schon drauf. Und dann habe ich gelesen, dass man auch Kirschlorbeer einkochen kann. Da muss ich mich auch erst nochmal genauer belesen. Aber der hängt auch total voll.
Okay.
Ja. Also es geht krass so weiter. Und Walderdbeere habe ich eingekocht. Wir haben so viel Walderdbeeren im Garten, es wächst wie Unkraut, dass ich Walderdbeeren-Marmelade mache. Wo man sich auch denkt, so, die sind so klein, aber na gut, wenn du halt genug hast,
ja, kannst also du da Himbeeren, trotzdem einkaufen. Himbeeren ist bei uns auch. Ich habe gestern Dakiris gemacht, weil wir hatten Himbeeren geerntet und dann haben wir die auf das Schüsselchen mit der Ernte nicht aufgepasst. Und dann hat meine Tochter beschlossen, dass sie da mal reingreift und hat halt so großzügig mit ihren kleinen Wurstfingern die Himbeeren vermanscht.
Schön.
Und dann, als wir das wieder zu fassen bekommen haben, hatte sie da schon im Grunde ordentlich Schaden angerichtet in dieser Schüssel. Und dann hatten wir halt so leicht angematschte, zerdrückte Himbeermasse. Ich habe die dann noch versucht irgendwie zu waschen und dann hatte ich diese Pampe da und dachte mir, okay, was machst du jetzt damit? Irgendwie musst du das eigentlich direkt verbrauchen, weil du kannst es nicht sinnvoll, was willst du jetzt? Also klar, du könntest es pürieren oder dann irgendwie noch einkochen oder so, aber der eigentliche Plan war, das irgendwie schon noch so zu essen, aber das fängt ja dann an, relativ schnell zu faulen, wenn du da nicht aufpasst.
Ja, nee, musst es eigentlich sofort einfrieren, wenn du es nicht sofort verarbeiten willst.
Ja, und dann habe ich gedacht, okay, dann mache ich einfach Dakiris damit. Und es waren so ungefähr dieser, alle, die noch ganz waren, haben wir raussortiert und alle, die so ein bisschen angematscht waren, blieben übrig. Und es waren so 35, 40 Himbeeren oder so, die da so angedrückt waren. Und dann habe ich einfach 2 Dakiris draus geshaked. Was halt der totale.
Sehr fruchtig.
Der totale Mega-Himbeer-Overload ist. Das war auch so von der Textur her, wenn du das getrunken hast, das war schon fast, als würdest du so ein Püree trinken. Also es war sehr, sehr dickflüssig, sehr, also tolle Textur im Grunde. Mhm. Die Farbe war der Hammer. Es war halt tief, tief weinrot. Also es sah wirklich toll aus. Und obwohl dann eigentlich eine Menge Alkohol drin war, also es waren so, weiß nicht, 6 Cl pro Glas oder so, von einem 40-prozentigen weißen Rum, hat man den Alkohol nicht geschmeckt, also fast gar nicht geschmeckt, was auch irgendwie dann so ein bisschen traurig ist, weil wenn du da einen guten Rum genommen hast, möchtest du den ja auch schmecken, aber die Himbeeren haben das so totgeschlagen, dass du das Gefühl hattest, du würdest eigentlich nur ein Himbeerpüree trinken, was zufällig auch betrunken macht. Aber trotzdem, diese Himbeernote war so intensiv, es war schon sehr lecker. Aber gut.
Himbeeren haben wir nicht so viele. Also ich habe vor einer Woche mal meine Schwiegermutter gefragt, wo sie der Meinung ist, dass bei uns Himbeeren im Garten wachsen. Und da hat sie gesagt, nee, Himbeeren sind da keine. Da habe ich gesagt, doch, da wachsen aber welche. An der und der Stelle tragen auch, aber nicht viele, hängen da irgendwie 5 Himbeeren dran. Hat sie gesagt, nee, das ist Unkraut, das musst du auf jeden Fall rausreißen. Ah, okay. Mal gucken, vielleicht kann ich sie irgendwie kultivieren, aber... Aber stimmt schon, ich meine, Brombeeren sind ja auch so, also Brombeeren bei uns im Garten sind auch ein Problem. Also die wachsen halt als Unkraut, so ja, klassische Pionierpflanze halt.
Ja, bei Brombeeren haben wir auch 2 Sträucher und beide tragen jetzt viel. Der eine, da fangen sie jetzt an, sich umzufärben. Die ersten 5 Stück, die wir geerntet haben, die schon richtig dunkel waren, hat meine Tochter verspeist, da habe ich nichts von abbekommen. Keine Ahnung, wie die schmecken. Aber da wird demnächst eine unfassbare Menge Brombeeren über uns hereinbrechen. Das sieht man jetzt schon, aber die haben sich halt noch nicht dunkel gefärbt. Aber die sind beide so voll, die beiden Sträucher. Also wenn sich das alles jetzt demnächst dann schwarz färbt, dann wissen wir innerhalb von wenigen Tagen nicht mehr, wohin mit den Brombeeren. Und Stachelbeere ist jetzt genauso, die ist kurz davor.
Ach, ich muss mir echt mal euren Garten anschauen, das scheint ja toll zu sein.
Geht es jetzt demnächst auch los, ja. Ja,
und dann Stachelbeere haben wir auch nicht.
Noch einen Apfelbaum und einen Zwetschgenbaum. Und die,
ja, gut, die brauchen noch ein bisschen.
Beide Äpfel, auch sehr voll.
Äpfel,
also
drei.
Das wird dann aber, ja genau, also das wird ja noch einen Augenblick dauern, aber wenn es dann losgeht, sieht man denen jetzt schon an, wenn das losgeht, dann haben wir das nächste Problem. Es ist echt wirklich krass, also wie man jetzt überhäuft wird mit Dingen und da, also quasi so Probleme hat, die man sich vorher nicht vorstellen konnte. Ist schon sehr lustig.
Ja, Apfelschäden, die habe ich letztes Jahr schon eingekocht. Ich bin ja im September eingezogen und da wurden dann relativ schnell die Äpfel reif und dann haben wir Apfelgelee gekocht und aus dem Ausgepressten haben wir noch Apfelmus gemacht, war auch sehr gut.
Ach ja, und Weintrauben, ohne Ende Weintrauben. Ich weiß nicht mehr, wohin mit Wein. Also die sind natürlich noch nicht erntereif, das dauert ja auch noch ein bisschen in den Herbst rein oder Spätsommer. Aber was da jetzt schon dran hängt, ist, also ich habe schon angefangen zu lesen, wie man Wein macht.
Sehr gut. Du weißt aber nicht, was für eine Rebe wahrscheinlich.
Nö, aber das ich kann ja erstmal Wein machen, gucken, ob er schmeckt. Das
schmecken wir dann ja hinterher.
Und dann rauskriegen, was es war.
Genau. Ich habe, und Birne, Williams Christ. Der Stefan hat mir noch einen Birnenbaum mal geschenkt. Und den habe ich auch eingepflanzt letztes Jahr, aber der ist halt noch echt klein. Der trägt jetzt eine Birne dieses Jahr.
Sehr süß. Geil. Wer darf die essen?
Ja, ich muss jetzt erstmal gucken, ob es das überhaupt schafft. Gell? Also, weiß ich ja nicht. Ja, bei einzelnen Früchten, die sind natürlich echt gefährdet durch Vögel oder weiß der Teufel was.
Ja, klar. Oder einfach, irgendwann fällt sie runter und dann ist Fallobst und
ja, genau.
Kann zu schimmeln. Du merkst es nicht.
Ja.
Ja. Tja.
Ich habe schon überlegt, ob ich so eine Flasche drüber stülpen soll, dass sie so in der Flasche wächst.
Ja, da musst du dich aber beeilen.
Ja, es ist durch mittlerweile. Ja.
Ist auch so ein komisches Konzept, oder? So Früchte in die Flasche wachsen zu lassen.
Ja.
Ja, bei unserem Apfelbaum hatten wir das Problem, dass der von so einer Gespinstmotte befallen war.
Mhm.
Und also wenn du das nicht vorher ahnst, wir haben den Garten ja auch erst im Frühjahr übernommen und wir wussten das halt nicht, dass da dieser Befall sozusagen irgendwie ein Problem ist. Es ist auch in der ganzen Gartenanlage ein Problem. Also es haben fast alle Apfelbäume dort. Und diese Gespinstmotten, die krabbeln dann irgendwie, das muss ich mir auch nochmal genau durchlesen, irgendwann krabbeln halt die Larven da oder werden die da abgelegt, die Eier. Und dann hast du da irgendwann so kleine Würmer quasi, so wie heißen die dann? Raupen. Und die fressen wie bekloppt die Blätter weg und fangen dann irgendwann an, solche Gespinste zu bauen und parallel ohne Ende Blätter zu fressen. Und dann irgendwann fangen sie an, sich in diesen Gespinsten zu verpuppen. Und dann kommen irgendwann so kleine weiße Falter, die dann so zu, im Grunde das, was du später mal in der Wohnung hast, als Nachtfalter oder als Motte, kommen dann da raus. Und je nachdem, wie viele davon deinen Baum befallen, fressen die halt unter Umständen fast alle Blätter und fressen den ganzen Baum kahl.
Oh, das ist nicht schlecht.
Und die Aussage, die man so liest, ist im Grunde, wenn erstmal die Gespinste da sind, dann kannst du es fast nicht mehr bekämpfen. Außer du würdest in den Baum steigen und würdest jedes einzelne Gespinst und jede einzelne Raupe absammeln. Was natürlich eine super eklige Angelegenheit ist und bei der Höhe und bei der Dichte von dem Baum eigentlich auch nicht zu machen ist. Oder dann liest man immer mit einem scharfen Wasserstrahl abspritzen. Das habe ich probiert. Nein, das geht einfach nicht. Also du triffst so ein Gespinst, das fliegt dann weg. Die Raupen hängen dann an so einem seidenen, gesponnenen Faden runter und versuchen den Seidenfaden wieder hochzuklettern. Und dann
musst du dann mit dem scharfen Wasserstrahl abschneiden.
Ja, du musst dann mit dem scharfen Wasserstrahl entweder den Gespinstfaden oder die Motte nochmal treffen, also die Raupe nochmal treffen, damit die dann auch noch wegfliegt. Und dann besteht ja immer noch die Möglichkeit, dass die Viecher wieder zurückraupen und wieder den Stamm hochklettern. Da kann man dann so einen klebrigen Leimring drumherum machen, damit die da nicht mehr hochsteigen können. Aber ja, im Endeffekt haben wir Glück gehabt und die haben offensichtlich in den Blättern genügend Nahrung gefunden, um sich relativ schnell zu verpuppen und als Falter davon zu fliegen. Und aber mit dem ganzen Gefraß fertig zu sein, bevor der Baum kahl war. Also offensichtlich hatte der einfach genügend Blätter und genügend Triebe.
Glück gehabt.
Dass die sich alle da durchgeschlagen haben. Mittlerweile sind die Gespinste einfach leer. Also da hängen noch so Fetzen am Baum, aber die Viecher sind alle fort. Und der Baum hat immer noch Blätter und hat auch Äpfel und alles. Und das geht. Und fürs nächste Jahr muss man jetzt halt, jetzt wissen wir das, dass da dieses Problem besteht. Und jetzt müssen wir im nächsten Jahr dann halt gucken, dass wir da diese, da gibt es so Pheromonfallen und du kannst irgendwie versuchen, die Viecher davon abzuhalten, deinen Baum zu besiedeln. Aber eben, man muss das machen, bevor die Gespinste da sind, weil danach kannst du es eigentlich nicht mehr bekämpfen. Es sind also Dinge, wo man vorher keine Ahnung von hatte, ne?
Nee, genau. Also, was Fraß angeht, habe ich nur mit Schnecken ein bisschen Probleme. oder was heißt Probleme? Meine Schwiegermutter hat die ja mit durchgeschnitten, ganz martialisch, in rauen Mengen. Und das fand ich furchtbar. Habe ich sofort beendet oder beziehungsweise mache ich halt nicht. Und war auch bisher, wahrscheinlich ist das naiv, aber bin ich bisher nach der Devise vorgegangen, der Garten ist groß und es wächst ein Haufen Zeug, sollen doch die Schnecken auch was davon fressen, ist doch egal. Genauso mit den Engerlingen, ja, sollen doch die Engerlinge auch ein bisschen was fressen, ist mir egal. Jetzt habe ich an meinen Zaun, an der Stelle, wo so schöne Sonne ist und ja, also eigentlich so ein perfekter Platz, habe ich so ein bisschen Wiese ausgehoben und habe da Blumenerde hin oder Komposterde und habe Erbsen und eine Tomate gepflanzt oder gesät, also die Tomate gepflanzt und die Erbsen gesät und dachte, die können sich dann so an dem Zaun entlang ranken. Ja, Pustekuchen. Als es das nächste Mal geregnet hat, war die Tomate komplett abgefressen. Hm. Also die Schnecken haben wirklich da nur ein Gerippe stehen lassen.
Oh shit.
Und die Erbsen sind so ungefähr, na, vielleicht so 5 Zentimeter aus dem Boden gekommen und dann wurden sie auch kahl gefressen. Also keine Chance, keine Überlebenschance. Es ist auch, wenn es richtig regnet, so wie es jetzt neulich mal geregnet hat, letzte Woche oder so, dann gehe ich nachts nicht mehr zum Kompost, weil ich dann bei jedem zweiten Schritt auf irgendwelche Schnecken treten würde. Also, ja, die sind schon gut vertreten bei uns im Garten, aber egal. Also bisher lebe ich immer noch mit ihnen in Nachbarschaft. Denk mir, sollen sie doch, ist okay. Muss man halt lernen draus. Also wir haben ein Hochbeet gebaut, wo auch eine Tomate drin steht und eine Zucchini, die auch trägt wie bekloppt. Und da kommen sie nicht hoch oder nur so vereinzelt, dass es nichts ausmacht.
Also Tomaten gut. Solltest du generell vor Witterung schützen. Die gedeihen sehr viel besser, wenn du ihnen ein kleines Haus baust. Es muss nicht zu sein, nur an 3 Seiten und die Öffnung von der Wetterseite weg. Dann geht es denen besser, weil Tomaten kriegen sehr schnell so da schimmeln die Blätter, oder also nicht schimmeln ist das falsche Wort, aber die kriegen so ein Zeug auf den Blättern und dann fault dir die ganze Pflanze weg.
Okay. Also bisher gedeiht sie wie verrückt.
Die sollen,
aber es regnet ja auch fast nicht bei uns. Also diese großen Unwetter der letzten Wochen, die sind ja alle um uns rumgezogen. Ich glaube, es hat in den ganzen Wochen hat es vielleicht 2-mal geregnet, wenn es hochkommt. Wir fühlen uns hier langsam verarscht. Also jetzt auch diese, wann war das, vor einer Woche oder so, oder vor 2 Wochen, diese Meldung, dass ganz Deutschland im Hochwasser versinkt, da haben wir halt hier Rasen gesprengt, gell, weil halt gar nicht geregnet hat.
Ja.
Kann natürlich sein, dass es den Tomaten gut tut.
Also unsere Tomaten sind mittlerweile auch, also wir haben die eingepflanzt, da waren sie so aus der Gärtnerei geholt, da waren sie, na, wie hoch mögen die gewesen sein? Vielleicht so 20, 30 Zentimeter. Ich habe den Tipp bekommen, dass man sie tief eingraben soll. Also auch wenn du sie so aus der Gärtnerei holst und du hast die Pflanze, guckt so 30 Zentimeter aus dem Topf raus, grab sie so ein, dass nur noch 15 Zentimeter aus der Erde gucken.
Okay.
Dann hast du den Vorteil, dass sie sich deutlich, also dass sie von Anfang an steckt sie dann tiefer in der Erde und hat schon mal von Anfang an sozusagen tiefere Wurzeln. Und der Rest wurzelt sich dann auch noch zurecht und dann steht sie hinterher stabiler, weil die Dinger werden ja doch was größer.
Ja, die fallen auch leicht um, das stimmt.
Genau, und dann hast du dieses Problem schon mal so ein kleines bisschen bekämpft. Insofern in der Gärtnerei auch vielleicht nicht die kleinste Pflanze kaufen, sondern eine, wo, wenn du sagst, ich grab die zur Hälfte ein, wo da noch was rausguckt oben. Und also es macht es natürlich bei jeder, wenn du die Hälfte nimmst, so von wegen Relation, aber dass da noch was übrig bleibt, was wenigstens 10, 15 Zentimeter hoch ist. Und das hat für uns ganz hervorragend funktioniert und dann halt so Stäbe immer direkt nebendran mit reingehauen, schon gleich am Anfang, an denen sie hochranken können. Und mittlerweile sind die alle knapp 2 Meter hoch. Also ich glaube, wir haben 6 Stück, alles unterschiedliche Sorten gepflanzt in so einem kleinen Häuschen. Und stehen da alle wie die Eins, sind dick und fangen an, jetzt schon so kleine, lustige Cocktailtomaten zu tragen. Und ja, noch färben sie sich nicht rot, noch sind sie alle schneegrün. Also schneegrün, habe ich gerade schneegrün gesagt? Also sehr grün. Und das, ja, wird dann demnächst. Also der Salat ist von uns auch den Schnecken zum Opfer gefallen. Und
der ist bei uns dem Kohlweißling zum Opfer gefallen.
Und der Kohlrabi, da hat es nur einer geschafft. Die anderen sind, das wissen wir jetzt nicht genau, Mäuse oder Ratten.
Achso, nee, wir haben eine Katze aus der Nachbarschaft, die der Nachbargarten ist sehr aufgeräumt, mit sehr viel Rasen und so, also sehr langweilig. Und die Katze ist immer nur bei uns, weil es bei uns halt wild ist. Und hat heute wieder eine Maus zerlegt vor unserem Wohnzimmerfenster. Das ist immer, kann man da schön zuschauen.
Okay. Ja, wir haben,
also Mäuseproblem
haben wir jetzt nicht. Bei uns 2 tote Mäuse gefunden. Die lagen einfach unterm Apfelbaum in der Wiese. Liegen einfach 2 tote Mäuse von einem Tag auf dem anderen und du denkst dir, okay, wer oder was hat euch umgenietet? Wir waren es nicht. Ja, aber dass da Mäuse sind, das wussten wir. Wir haben auch schon ein paar Mal so Mäuselöcher gefunden und die dann wieder zugegraben oder irgendwie, weiß nicht, einen Stein draufgelegt oder so und dann hast du ein paar Tage später woanders ein neues.
Ja, eben, also das kann man auch nicht vernünftig bekämpfen.
Ja, und dann gibt es das Gerücht, dass da eine Ratte gesehen worden ist in der Gartenanlage.
Ja, Ratten sind überall.
Ja, aber das natürlich, also im Garten willst du sie nicht haben. Und gibt halt so ein paar Fehlverhalten, die man so machen kann, so Essensreste auf den Kompost tun und so. Dann kannst du sie dir auch gleich ins Wohnzimmer holen. Ja,
aber jetzt mal ernsthaft, das mit diesen Essensresten auf dem Kompost, die Ratte, also die Mäuse, die ich hatte, die essen doch hauptsächlich, und das machen doch Ratten auch, die essen doch auch vegetarisch. Also jetzt nicht nur, aber ob du jetzt Salat auf den Kompost wirfst oder, keine Ahnung, Käse, das dürfte doch fast egal sein, was die Ratte angeht, oder? Die fressen das doch beides.
So genau kenne ich mich jetzt mit Ratten nicht aus, aber das ist das, was man überall liest. Also wenn du mal googelst,
das Ratte, heißt aber nicht, dass es stimmt.
Ratte im Garten, dann ist eigentlich immer die Aussage, okay, entweder ist dein Gartenhaus irgendwie nicht dicht und du hast da irgendwo Essen gelagert oder aber du hast Essensreste von Processed Food, also sei es jetzt irgendwie die Reste vom Grillen oder eben normale Lebensmittelreste auf den Kompost geworfen, wohingegen, wenn du da jetzt Salat hinschmeißt, ich glaube,
es riecht halt weniger.
Ja, und
das könnte es natürlich sein.
Da ist die wahrscheinlich auch nicht so scharf drauf, weil der Nährwert wahrscheinlich auch nicht so wahnsinnig hoch ist. Die findet das wahrscheinlich geil, wenn du ihr da ein Stück Fleisch oder Käse oder sowas, wo halt richtig das eine richtige Proteinquelle ist, wo du die im Grunde, wo die dann sich sofort denkt, ja, hier kriege ich jetzt noch 20 Kinder, aber hier ist die Versorgungslage geil. Und so Salat und so irgendwie so Grünkram, das kann sie überall haben. Das ist nicht so, damit ziehst du sie nicht an, weil das gibt es immer und überall.
Ja, das stimmt natürlich.
Ja.
Nein, ich glaube ja, dass sowas eher über Fressfeinde geregelt wird. Also ich glaube halt, wenn du eine potente Katze hast.
Ja, aber das ist ja bei uns eine Kleingartenanlage. Da wohnt ja, klar, da wohnt ja keiner dauerhaft nicht. Und das Wildkatzen wird es da jetzt auch nicht in der Menge geben. Vielleicht gibt es irgendwo in den nächsten Häusern, die sind so 200-300 Meter weg, wenn da irgendjemand eine Freigängerkatze hat, ja, aber dass die jetzt ausgerechnet bei uns unten wo in einer umzäunten Anlage, wo alles zugemacht ist mit Hasendraht. Weil
aber 2 tote Mäuse klingt halt schon nach Katze, gell?
Ja, aber
zwei auch wieder komisch ist.
Das Problem ist, die Katze würde ja nicht mal reinkommen. Also die ganze Anlage ist ja komplett umzäunt und der Zaun ist auch mit einem Hasendraht versehen, mit einem sehr engmaschigen, weil das Problem, ganz Frankfurt hat das Problem ja mit Hasen, also nicht mit Hasen, sondern mit Karnickeln. und Karnickel natürlich auch, wenn die seinen Salatkopf sehen, dann ist der weg danach. Und die sind ein Problem, weil die in der ganzen Anlage da, also außenrum um die Anlage, wenn du draußen so rumläufst abends, dann siehst du überall Karnickel. Und die würden natürlich sofort die Gärten stürmen und dort alles aufessen, was du so gepflanzt hast. Insofern kann es durchaus auch sein, weil wir hatten jetzt Zaunarbeiten und so und da war das nicht immer alles ganz dicht. Kann es auch sein, dass der Kohlrabi dem Hasen zum Opfer gefallen ist. Das siehst du dem Fraßbild hinterher ja unter Umständen als Laie nicht mehr an. Aber der Zaun ist jetzt wieder zu und der Hasendraht wird wieder verstärkt und die Hasen sind jetzt schon eigentlich nicht mehr das Problem. Ich habe jetzt schon länger keinen mehr gesehen. Aber
das heißt, jetzt kommen nur noch die kleinen
Nager rein. Ja, ich meine, so eine Maus, die gräbt sich halt im Zweifel auch unterm Zaun durch. Also ist der
ja, und eine Ratte kommt überall hin. Ja, also genau. Das kannst du nicht verhindern. Genau.
Und das mit der Ratte, ich habe sie persönlich nicht gesehen. Ich habe nur die Geschichte gehört, dass sie jetzt gesehen wurde. Und einer von uns aus der Familie hat sie auch gesehen, allerdings auch nur einmal so kurz huschen und konnte nicht so genau sagen, wie groß und wie irgendwas. Und das ist natürlich uncool mit den Kids, wenn du da weißt, hier irgendwo läuft die Ratte hinterm Gebüsch rum.
Du meinst wegen jetzt Übertragung von Krankheiten? Oder
ja, und auch weil eine Ratte, die in die Enge gedrängt wird, ja auch durchaus ein sehr wehrhaftes und gefährliches Tier ist. Und ja, es lässt sich nicht ausschließen, dass die mal irgendwie...
Aber so gefährlich ist eine Ratte jetzt auch nicht. Also sie beißt halt, okay, tut halt weh, aber echt gefährlich. Also jetzt mal von der Übertragung von Krankheiten abgesehen.
Ja gut, aber die ist ja Teil des Problems, also
ja,
und Teil eines Rattenbiss-Problems dann erst recht.
Ist bei Mäusen aber auch, gell?
Ja, gut,
also Hantavieren und so.
Dass dich eine Maus beißt, da muss schon echt, also...
Ja, stimmt. Meine Mutter hat ja mal, da hat die Katze bei meinen Eltern eine Maus mit reingebracht und die lief dann halt im Haus rum, weil die Katze das halt lustig fand. Und
ja, das ist nicht lustig fand, sondern das ist ein Angebot.
Ja, klar. Und wir haben dann versucht rauszuscheuchen und war große Aufregung und im Flur ist sie meiner Mutter dann ins Hosenbein unten reingekrochen. Und da besteht natürlich schon die Gefahr, dass man gebissen wird.
Ja, klar, logisch.
Ja.
Ja, ich habe mal irgendwo gelesen, das ist ein Angebot der Katze an dich, weil,
genau.
Weil sie, also zum einen als Geschenk, aber zum anderen auch so als, das machen sie auch mit ihren Jungen, damit die das üben können, Mäuse zu fangen.
Genau, weil die Katze gemerkt hat, dass wir total schlecht darin sind, Mäuse
richtig,
zu fangen.
Richtig, die hat euch beobachtet hat gesagt, und hat gesehen,
die trainiert
ihr, könnt, ein ihr könnt das einfach nicht, ihr seid offensichtlich unfähig und deshalb kommt sie dann mit so einer leicht angeknabberten Maus, wo hinten schon der eine Fuß hinkt oder so, weil sie die schon so ein bisschen kaputt gebissen hat und die lässt du genau. Dir dann frei und so nach dem Motto, hier, Finish Move, kannst du jetzt ausprobieren und selbst das kriegst du nicht hin, die Katze sitzt dann in der Ecke und ist sehr enttäuscht von dir und ja.
Das ist natürlich schon ein bisschen spekulativ, aber...
Ja, aber ich finde die Idee toll.
Der Gedanke ist gut, ja.
Tja, nee, allerdings mit ihren Kindern, also mit Katzenbabys, machen sie es tatsächlich wohl so, dass sie denen...
Ja,
das ist genau der Move. So. Sie holt so eine leicht angeschlagene Maus und lässt sie dann frei und die kleinen Katzenbabys können dann daran üben. Ja. Und dann schon mal so die ersten Jagderfolge haben.
Also eine Katze, das ist schon... Das finde ich schon verstörend oder kann verstörend sein, weil das halt nicht das ist, was man so unter Jagd versteht. Gell? Also es ist, die quälen ihr Opfer halt zu Tode. Also die foltern die ja zu Tode. Gell? Also dieses, was man aus dem Fernsehen kennt, so ein Tiger, der mit einem Biss die Antilope tötet, ja, ist halt bei einer Katze nicht. Sondern, nö, die ich, ja gut, weiß jeder wahrscheinlich, wie das aussieht, oder wissen die meisten, wie das aussieht, aber die lassen die Maus hier wieder laufen, dann hauen sie mal auf den Kopf, dann tun sie so, als würden sie woanders hingucken, damit die Maus sich irgendwie sicher wiegt und wieder Hoffnung schöpft. Das ist wahrscheinlich auch total spekulativ. Ich weiß nicht, ob eine Maus wirklich Hoffnung kennt, aber dass sie eben wieder flüchtet und dann kriegt sie wieder eins auf den Kopf. Und also die wird halt echt, bis sie halt ganz Matsch ist, gell? Zu Tode gequält. Ist eigentlich ja nicht nötig. Also
ja,
ist die Frage, also, warum macht die das?
Naja, wahrscheinlich ist es ein Stück weit so, dass die Katze die Nahrung, also diese Katze jetzt, die du da beobachtest, die Nahrung ja nicht zwingend braucht. und demzufolge wahrscheinlich auch nur so ein bisschen.
Ja, ich glaube, das machen die aber immer so. Also das kenne ich von den Katzen meiner Eltern. Also
ja, aber du beobachtest ja immer nur Katzen, die eigentlich genügend zu fressen haben.
Und ja, es sind Hauskatzen, genau. Klar, die sind ja komplett domestiziert.
Wenn du jetzt eine Wildkatze sehen würdest, die wirklich mit, also wenn ich habe mal auf Mallorca wilde Katzen, also wirklich freilebende wilde Katzen gesehen.
Also nicht Wildkatzen, sondern ausgewilderte Hauskatzen.
Ich weiß jetzt die genaue Sorte nicht, aber auf jeden Fall sagen wir mal Katzen, die nicht irgendwie an ein Haus angeschlossen sind, an Menschen angeschlossen sind, sondern einfach frei leben. Und du siehst denen auf den ersten Blick an, dass das so ist, weil die sind sehr viel abgemagerter und sehr viel dünner und also du siehst denen auch, wie das Fell aussieht und so, du siehst denen sofort an, dass die ein schwereres Leben haben. Und ob die das dann auch so machen oder ob die das nur machen, wenn die Versorgungslage mal gut ist und das, ob die sonst mit ihrer Energie sehr viel effizienter umgehen und wenn sie die Maus kriegen, dann...
Ja, und ob die Katzen hier das immer so machen, wissen wir natürlich auch nicht. Ja. Vielleicht fressen die erstmal 5 Mäuse direkt und mit der 6. spielen sie dann, ne? Kann natürlich auch sein. Genau. Und das sieht man dann.
Also das wäre so die Fragen, die ich da mal beantwortet haben wollen würde, bevor ich davon ausgehe, dass das Katzen immer und dauernd so machen.
Naja, aber sie machen es auf jeden Fall viel. Also es zieht sich schon durch.
Ja, ich habe das bei unserer Katze damals auch beobachtet. Das
ist, die hat es halt. Ist schon erstaunlich, gell?
Das war halt keine Freigängerkatze unsere, sondern eine Wohnungskatze und die hat es halt so mit zum Beispiel Faltern gemacht. Wenn sie so einen Nachtfalter oder so gesehen hat, dann wurde sie ganz, ganz aufgeregt und wollte den unbedingt haben und natürlich killen. Und gelegentlich hat der Nachtfalter den Fehler gemacht, sagen wir mal, seine Flughöhe unter 1,50 Meter zu senken. Und dann fliegt da halt eine Katze quer durch die Luft im Wohnzimmer, irgendwo von der Sofakante aus, einmal quer durchs Wohnzimmer und nimmt den Falter aus der Luft mit. Und wenn der dann das erste Mal so einen Schlag abgekriegt hat und nicht mehr so richtig startfähig ist, dann geht genau dieses Schauspiel los. Also,
ja, genau.
Das braucht dann 10, 15 Minuten, bis sie den wirklich killt und aufisst. Ja. Tja, aber da merkt man halt auch, dass eine Katze im Gegensatz zu Hunden tatsächlich noch in der Lage ist, als echtes Wildtier zu funktionieren. Also wirklich in der Lage ist, selbst Beute zu machen. Bei meinem Hund habe ich das ja ehrlich gesagt immer so ein bisschen bezweifelt, den ich als Kind hatte.
Ich glaube, beim Hund kommt es extrem auf die Rasse an, oder?
Ja, eben. Also setz mal so ein, ich meine, Yorkshire Terrier ist jetzt natürlich der billige Gag, aber
klar.
Die sind halt so umgezüchtet, da ist zwar noch der Wolf drin so ein bisschen, aber halt schon seit 50.000 Jahren nicht mehr. Und ja, also setz mal so einen Hund aus. Klar, es gibt Straßenhunde irgendwo auch in anderen Ländern als Problemfälle so. Und die kommen auch irgendwie klar, aber wahrscheinlich auch nur so als Zivilisationsfolger, wo sie menschliche weiß ich nicht, Mülltonnen und sowas ausbeuten können. Ob du ja, wenn du jetzt einen Rudel Wölfe, einen Rudel Hunde von so Zivilisationsrassen mal einfach wirklich irgendwo in die Wildnis bringst, wo keine menschlichen Behausungen mehr in der Nähe sind, ob die da klarkommen, da, ich weiß immer nicht so genau, also weiß ich nicht.
Also ich habe mal was gelesen über Nordamerika, über so einen Trend von Hybridisierung von Wölfen, Hunden und Kojoten. Das war ziemlich spannend. Da gibt es verschiedene Mischungsverhältnisse, die extrem gut adaptiert sind, eben sowohl an Wildnis als auch an Menschen. Also da kommt dann ein Hybrid raus, der eben jagen kann wie ein Wolf und aber so wenig Angst hat vor Menschen und vor Siedlungen wie ein Hund. Und da kommt halt ein guter Beutegreifer raus, wo die jetzt natürlich in Amerika irgendwann sich auch überlegen, ob sie das weiter zulassen, weil ist da ist eben, das ist ja auch eine philosophische Frage, ne? Das ist ja ein neues Tier im Endeffekt. Ja. Kann man das einfach ausrotten? Inwieweit ist das moralisch oder ist das richtig? Man könnte ja argumentieren, ja, das ist was Künstliches im Endeffekt, weil ja dieser domestizierte Hund damit drin steckt. Man könnte ja auch argumentieren, ja, hat sich halt angepasst, hat sich die Natur angepasst und hat ein neues Tier hervorgebracht, was eben auf diese vom Menschen geprägte Umwelt besser angepasst ist. Finde ich ziemlich spannend, muss ich sagen. Und das ist natürlich, wenn du das auf Deutschland überträgst, so dieses Thema der Wolf, ja, die Angst vor dem Wolf. Warte mal kurz. Gute Nacht.
diese in Deutschland hast du halt immer noch dieses Argument, ja, der Wolf ist scheu und im Endeffekt ja wirst du von dem nicht behelligt, auch wenn es den gibt, wieder in unseren Mittelgebirgen. Das ist natürlich bei so einem Tier, ist es nicht der Fall. Ja? Das ist dann, kann man schon drüber diskutieren, wie weit ist es auch gefährlich.
Ja, klar. Ja. Ich meine, du hast ja diese ganzen Viecher, die jetzt da so in Städten oder in Stadtrandbereichen rummarodieren. Also irgendwie in Berlin gibt es Aufnahmen von Wildschweinherden, die durch Vorgärten marodieren. Und in, dann diese ganze Problematik mit den Waschbären. Also es gibt's ja immer mal wieder, dass du so Tiere, die auf der einen Seite irgendwie Waschbären, so fürchterlich niedlich, wenn du sie im Zoo siehst, sehr putzige Tierchen.
Wenn du einmal mit denen zu tun gehabt hast beim Camping, findest du die nicht mehr niedlich.
Ja, genau.
Verdammte Scheißviecher. Die klauen dir alles. Die haben uns das Brot aus dem offenen Auto geklaut, während ich im Auto drin saß. Ja. Also es
nicht schlecht.
Total frech.
Ja, oder auch Raben. Wenn du so Raben mal dabei beobachtest, was die Jungs so drauf haben, gelten ja als die intelligentesten Tiere der Welt. Also so nach allem, was so an Intelligenzforschung bei Tieren gemacht wird, gilt, glaube ich, der Rabe tatsächlich immer noch als der König, noch vor dem Delfin und so.
Ja gut, halt immer die Frage, was man da misst, wie man es misst und was man damit meint.
Ja, klar, aber ja. Geht es halt so um Sachen wie Lernen.
Werkzeug benutzen und
Werkzeug
sowas.
Werkzeug benutzen, Lernen von Werkzeugbenutzung durch Beobachtungsgabe und so weiter. Und dann eben
Informationen weitergeben.
Genau, und Transferleistungen machen mit, ich zeig dir, wie man eine Sache machen kann und du adaptierst das, um eine andere Sache zu machen, die so ähnlich ist. Und solche Sachen, das können Raben wohl alles. Und wenn du die mal siehst, wie die jetzt hier so in Frankfurt, wenn du einfach mal so einen Raben beobachtest, wie der irgendwie beobachtet, wie Leute was in den Mülleimer schmeißen und er findet dann einen Weg, wie er das da wieder rauskriegt und dann macht er auch noch, knotet er die Tüte noch wieder auf und oder macht sie kaputt und vergleichsweise einfache Sachen, aber wo du halt merkst, so die Viecher, die sitzen irgendwo auf dem Baum und beobachten irgendwas und dann schmieden sie einen Plan und dann ziehen sie den durch und so, das ist schon crazy, also sind so Dinge, wo du sagst, so, bei Hunden weiß nicht, die sind vergleichsweise dumm dagegen, was sie so machen. Und bei Raben habe ich immer das
Gefühl. Ja, gut, aber Hunde haben halt den Vorteil, dass sie durch die Domestikation die Nähe zum Menschen haben, die ja insofern wichtig ist, weil der Mensch die meisten Bereiche unserer Umwelt extrem stark prägt. Das heißt, die haben den Schlüssel im Endeffekt dazu, mit Menschen umzugehen und mit Menschen in Koexistenz zu sein.
Ja, klar.
Also gerade was jetzt Hybridisierung angeht. Gell?
Gut, jetzt sind wir total abgeschweift mit unserem lustigen Biologie-Podcast hier. ich glaube, wir machen das Thema Garten. Von da sind wir, glaube ich, gestartet. Und jetzt sind wir bei Hybriden mit zwischen Raben und Kojoten oder so ähnlich.
Und Dinosauriern. Und,
ja, richtig, Dinosaurier nicht zu vergessen. Hast du das gehört mit diesem lustigen Nobelpreis, diesem IG-Nobelpreis vor ein paar Jahren für diese Forschung, wo sie dem Huhn hinten so einen Pömpel dran gemacht haben?
Nee,
wenn du einem Huhn, ich weiß die Details nicht mehr genau, aber wenn du einem Huhn hinten so einen Pömpel an den Arsch machst, das ist so, ja. so ein Klopömpel, sowas Artiges mit so einem Stecken dran. Ja. Dann veränderst du quasi das Gleichgewicht von dem Huhn, weil es ja hinten schwerer wird. Und dann ist die Art, wie das Huhn läuft, im Grunde identisch mit dem, wie Dinosaurier gelaufen sind, zweibeinige.
Ja, doch, das weiß ich doch. Das ist mir schon mal begegnet.
Das ist großartige Forschung. Sowas möchte man haben.
Naja, gut. Und das ist ja, das schlägt ja in die gleiche Kerbe wie das, was wo wir dann ja genau in meinem Studiengebiet sind. Dass Vögel mittlerweile ja zu Dinosauriern gezählt werden. Ne? Ich weiß nicht, inwieweit dir das bekannt ist. Oder ich weiß,
die nächsten Verwandten
ist bekannt, sind ja. Genau, nee, dass sie Dinosaurier sind. Also sie sind, das ist nicht verwandt, sondern die sind Dinosaurier. Also das sind halt, Dinosaurier sind nicht ausgestorben. Und ganz viel, was wir Dinosaurier nennen, so oder was wir Dinosaurier genannt haben, sind halt, gehören nicht eigentlich zu den Dinosauriern im zoologischen oder paläontologischen Sinn. Ist natürlich auch nur eine Frage von Nomenklatur und wie man es halt einteilt. Aber Ja, gibt halt eine andere Sicht auf diese, ja, Jurassic Park-Geschichte und ja, und wie du es eben gerade genannt hast. Du musst halt so einen Huhn eben nur so ein bisschen verändern in seinem Schwerpunkt und schon ist es halt ein Dinosaurier auch in unserer Wahrnehmung, ne?
Ja, und es gibt ja durchaus, also ich hatte das auch irgendwann mal neulich gelesen, dass die Darstellung in Jurassic Park insofern sozusagen fehlleitend ist, als dass viele von den Viechern, die man da so gesehen hat, eigentlich zum Beispiel auch Federn hatten, was man zu dem Zeitpunkt entweder noch nicht wusste oder aber bewusst ignoriert hat, weil sich das hätte damals, als der erste Jurassic Park rauskam, nicht animieren lassen. Und dann sind die halt glatt und sehen halt aus wie Echsen oder sowas.
Sind ja auch Echsen, aber.
Ja, aber sahen halt unter Umständen diese Teile dieser Rassen, vielleicht war ein Velociraptor halt eigentlich gefiedert und. Also das ist jetzt nur ein Beispiel, ich habe jetzt gerade die Sache nicht vor Augen, was ich da gelesen habe, aber ob das jetzt der Velociraptor war oder irgendeiner der anderen, aber das, theoretisch hätten viele davon Federn haben müssen und haben sie halt nicht gehabt in dem Film.
Es nimmt ihnen natürlich so ein bisschen was Dämonisches, gell? Oder es gibt unseren Vögeln was Dämonisches, wie man es sehen will, gell?
Ja gut, also was heißt dämonisch? Also ich finde tatsächlich auch immer, wenn ich Vögel aus der Nähe anschaue, dann finde ich immer, die haben sowas Urviechartiges. Also
ja, total.
Wenn du dir zum Beispiel mal einen Papageien auf den Arm setzt oder so und schaust dir den seine Beine mal an und diese ja, oder du schaust dir die Krallen und Füße von einem Adler oder von einem Uhu oder so an.
Oder von einem Huhn.
Ja, sehe
das. Schau mal, geh mal nah an so einen Huhn ran und schau ihm in die Augen.
Ja.
Oh, ich merke, ich habe schon ein bisschen Bourbon getrunken.
Ich bin neulich.
Nee, aber ganz ernsthaft. Also, wir sind halt so gewöhnt an Vögel, weil die halt uns seit unserer Kindheit umgeben, dass wir das halt so hinnehmen. Das ist ja okay, diese Tiere sehen halt so aus. Aber wenn wir die mal vergleichen mit den anderen Tieren, die uns so umgeben, ja, also mit den ganzen Säugetieren, dann sind die schon ganz schön seltsam und ganz schön creepy. Also, und verglichen mit den Tieren in Jurassic Park, haben die schon ein ähnliches Creepy-Level, gell? Also.
Ja, total. Aber sie können halt sprechen.
Das konnten die Velociraptoren vielleicht auch.
Ich weiß nicht, ob ich davon erzählt hatte, damals, als ich im. Ich war mal in einem Vogelpark letztes Jahr. Mhm. Und. Vorletztes Jahr war das. Und. Da werden so Vögel, das ist irgendwo im Nordhessen, bei Weilburg irgendwo in der Nähe. Und da werden so unter anderem so Vögel, die irgendwie, die werden ja sehr alt, so Papageien und so. Dann werden die manchmal ja, für sich das Herrchen, Frauchen stirbt oder sowas oder kann nicht mehr oder kriegt eine Allergie oder sonst irgendwas. Und dann hat so ein Vogel plötzlich den Bedarf, irgendwie umgesiedelt zu werden. Und dann werden die da aufgenommen und werden dort weiter gepflegt. Und manche adaptieren sich da gut dran und manche nicht so gut, aber wie auch immer, jedenfalls wird denen da die Möglichkeit gegeben, dann eben mit anderen Vögeln ihrer Art oder vertrauter, verwandter Arten gemeinsam da noch ihren Lebensabend zu verbringen. Und viele von denen können halt noch sprechen, weil sie das irgendwann mal, als sie in menschlicher Obhut, also in direkter Wohnungsobhut gewesen sind, vielleicht mal beigebracht bekommen haben. Und dann sind wir in einen Raum reingegangen, der war abgedunkelt. Da war eine ganze Voliere voll. Also die sind sehr, sehr groß teilweise, die Volieren da. Teilweise auch begehbar. Und da waren ganz viele Graupapageien drin. Und Graupapageien können ja sehr, sehr gut menschliche Stimmen nachmachen. Und im hinteren Bereich war diese Voliere so abgedunkelt. Das heißt, da konnten die Graupapageien auch im Dunkeln sitzen, sodass du sie von vorne, wo du reinguckst, nicht sehen kannst. Und da war es relativ still drin. Und wir sind reingegangen und dann hat es von ganz, ganz hinten aus diesem dunklen Bereich plötzlich so: Hallo?
Hallo?
Und da hast du halt richtig so, also es war wirklich creepy. Also du kamst da rein und dachtest, der macht einer so einen Horrorfilm, Gruselfilm nach oder so, ja. Und du hast halt nicht gesehen, gruselig, wo das herkommt. Und die anderen Graupapageien vorne, die hat das natürlich nicht interessiert, die haben das schon 1 Million Mal gehört, dass der das macht wahrscheinlich. Und haben das komplett ignoriert, so als wäre da nichts. Und du stehst da und hörst diesen fiesen Ton aus der Dunkelheit. Immer so: Hallo. Und ich so: Oh Gott, Hilfe, gleich kommt irgendwie das Monster von da hinten. Es war sehr, sehr, so ein, ja, das macht's dann noch creepier, wenn du den, alles, was wir gerade über Vögel diskutiert haben, und dann redet er auch noch so.
Ja.
Ja.
Die Papageien von der Tante vom Stefan, die konnten ja, oder einer von denen konnte ja so ein elektronisches Geräusch, ich glaube vom Feuermelder oder so. Das war auch total seltsam, weil, also die konnten es halt so gut, dass du es für ein elektronisches Geräusch hältst. Also so ein Piepen oder sowas. Total seltsam. Also klang überhaupt nicht mehr organisch.
Also strange.
Heftig drauf, diese Papageien.
Ja. Aber Vogelpark in Weilroth, Weilburg, irgendwo da oben, kann ich sehr empfehlen. Also
klingt gut.
Unbedingt mal hingehen, auch mit Kindern. Ja, da, ich glaube, eins meiner Facebook-Profilbilder, da habe ich so einen großen Ara auf dem Arm
sitzen. Stimmt, ja.
Das ist da entstanden und ja, da, also meine Jacke hat damals Schaden genommen, den hat sie auch heute noch, meine Winterjacke. Da hat der Ara beschlossen, dass dieser eine Knopf, der sollte da jetzt nicht mehr dran sein. Dann hat er nicht nur die Plastikkappe von, das ist so ein Zierknopf gewesen, hat er die Plastikkappe davon abgebrochen und da drunter ist so ein Metall genieteter Knopf. Und man hätte diese Plastikkappe da wieder drauf machen können, aber zum einen ist der eine Ara mit der Kappe abgehauen und die habe ich dann später noch wieder bekommen. Aber der andere Ara hat dann diese Metallniete, die da drunter ist, so lange bearbeitet, bis sie komplett deformiert war. Und deshalb konnte man die Plastikkappe da auch nicht wieder drauf machen. Und deshalb ist diese Jacke jetzt ohne Zierknopf an der Stelle. Aber das sind so die Dinge, die du mitnimmst, wenn du einen Ara auf deine Schulter setzt. Dann.
Okay, gut zu wissen, wenn man dann entsprechende Kleidung anziehen.
Ja. Mein ehemaliger Chef war mal mit seiner Tochter in so einer Vogelvoliere irgendwo drin, im Urlaub, irgendwo anders, weiß ich jetzt nicht mehr wo. Und da war so eine Warnung, dass die Viecher gefährlich sind und dann hat er noch, also unter Umständen gefährlich sind, vor allen Dingen, wenn du Schmuck trägst zum Beispiel. Und da hat er nach seiner Tochter gesagt, dass sie ihren Ohrring rausnehmen muss. Und die hatte dann auch so ein bisschen Respekt vor den Viechern und ist dann aber so weit bei ihr alles gut gegangen, bis dann der Vogel zu meinem damaligen Chef auf die Schulter kam und er hatte in all diesen Warnungen und so weiter völlig vergessen, dass er selber auch einen Ohrring trägt. Das ist ihm dann zum Verhängnis geworden.
Und der hat ihn rausgepopelt,
ja, oder? Ja, der hat da zumindest mal so dran gezogen, dass das ordentlich geblutet hat. Also er hat ihn nicht...
sehr gut.
Wie war das damals bei denen? Der Begriff Schlitzohr kommt daher, dass man... Das vertiefen wir jetzt nicht. So weit ist es nicht gekommen, aber es war wohl sehr, sehr schmerzhaft und ein bisschen blutig.
Sehr schön. Ja. Ja, muss ich auch mal hinfahren. Klingt gut. Und vor allem der Lucius ist ja auch ein Vogelfan schon immer. Der hat ja immer eigentlich vor anderen Tieren immer so einen Heidenrespekt gehabt, also so Hund, Katze, Pferd, Ziege, ja, vor allem Ziege im Wildpark, immer ganz viel Abstand, ja, also Ziege mit der Hand füttern, um Gottes Willen, egal wie klein, aber die Hühner, die hat halt immer mit der Hand gefüttert, gell? Und im Wildpark bei uns ging das halt auch, weil die, ich weiß nicht, ob das Gitter einfach so eng war oder die Hühner einfach so, dass die einen nicht picken. Also da hat er wirklich völlig ohne Angst immer die Hühner gefüttert. Und dann waren wir letztes Jahr im Urlaub in Tschechien. Und da waren halt auch so Hühner an einem Zeltplatz. Und die hat er dann halt auch mit der Hand füttern wollen oder streicheln oder so. Und da hat das erste Huhn ihn gleich mal fies in die Hand gepickt.
Ja.
War er ziemlich entsetzt, dass Vögel sowas tun.
Ja, wir suchen noch nach einem Hund, der sanft aber bestimmt unserer Tochter mal klar macht, dass Hunde nicht nur nett sein können. Aber ja, genau. Wie stellst du diese Situation her, ohne dein Kind in Gefahren aus, also ernsten Gefahren
aufzusetzen? Das ist echt schwierig.
Sehr schwer, weil sie hat eine vorbehaltlose Liebe für Hunde, die halt, gerade wenn sie das dann an fremden Hunden, weil wir haben ja keinen eigenen, auslebt auf der Straße, das kann halt auch echt mal nach hinten losgehen. Ist es bisher, aber
musste,
zum Glück noch nicht und insofern...
Wahrscheinlich musst du einfach mal ein Jahr warten und dann an ihre Vernunft appellieren.
Das wird natürlich passieren, wenn das, ja, also muss irgendwann passieren, geht ja nicht anders. Ja. Aber im Moment ist es halt so, ja, sie würde am liebsten jeden Hund, der irgendwie kommt, sofort umarmen und weiß ich nicht, neulich hat sie einem Berner Sennenhund am Zahn angefasst. Das ist halt so Sache,
das ist nicht so schön.
Der Hund ist mindestens mal einen Kopf größer als sie und sie packt da mal so rein, ja. Der war super nett und super brav, der Hund, und das wussten wir auch vorher, insofern war das okay, aber da ist halt komplette Angstfreiheit bei ihr, was alle möglichen Tiere angeht, also und sie hat da halt noch überhaupt keine schlechten Erfahrungen gemacht. Und wie kriegst du das?
Ja, das ist komisch. Ja, der Lutz hat ja auch
Kind, nie
schlechte Erfahrungen mit Hunden gemacht, aber vor Hunden hat er einen Mordsrespekt. Ich weiß es nicht.
Nö, also auch neulich stand sie in einem Streichelzoo wieder zwischen 6 Ziegen und die sind da alle um sie rumgelaufen und sowohl meine Freundin als auch ich haben immer so, wenn die Ziegen uns umzingelt hatten, dann kriegst du so für so einen Moment, dass du denkst, naja, die können einem schon wehtun. Also ich muss jetzt hier irgendwie, würde ich gerne wieder so, dass die alle auf einer Seite sind, dass ich sie alle im Blick behalten kann. Und die Kleine ist da zwischen den Viechern rum und ich habe das irgendwie so ein bisschen auch verhindern wollen, aber das schaffst du ja fast nicht. Und in einer unfassbaren Begeisterung, die eine Ziege hat sie dann auch mal so ein bisschen geschubst, aber da gackert man sich dann kaputt vor Lachen und rennt da weiter zwischen den Ziegen rum und du denkst dir, ja,
yeah, ist doch schön.
Versuchst es irgendwie. Ja, natürlich ist es total schön, aber man will ja klar, auch, dass eine Minute später irgendwie sie von der Ziege umgeschubst und drüber getrampelt wird und dann habe ich das Riesengebrüll und auch noch irgendwie eine blutende Wunde.
Genau,
und
so wie meine Schwester. Ausbaden.
Ja, oder man versucht dann halt irgendwie so die Abwägung zwischen, das Kind soll Spaß haben und soll die Viecher auch aus nächster Nähe erleben und gleichzeitig aber auch muss ich schon irgendwie ein bisschen dafür sorgen, dass das alles irgendwie so halbwegs eingehegt bleibt.
Claudia, die Geschichte kennst du, oder? Mit der Ziege.
Das ist ja
wahrscheinlich tausendmal erzählt.
Aber ob du die jetzt allen Hörern erzählen
sollst, warum nicht?
Weiß ich nicht.
Ja, wahrscheinlich ist es schon tausendmal erzählt worden.
Weiß ich nicht.
Weil halt, als meine Schwester noch ein Kind war oder als wir beide noch Kinder waren, waren wir irgendwo bei so einem Aussiedlerhof und eben auch mit Ziegen auf der Weide. Und mein Vater ärgert halt den Ziegenbock, so nimmt den am Horn und schüttelt den so ein bisschen, ne? Wie man das halt so macht. Und der Ziegenbock denkt sich, was mache ich dagegen? Naja, ich suche mir einfach den Schwächsten raus und dem ramme ich mal meine Hörner in den Bauch. Und das war die Claudia.
Das ist sehr gemein. Aus Ziegenbock-Sicht total nachvollziehbare Strategie. Aber nicht gut mit Claudia.
Fand sie auch nicht so lustig.
Ja, naja. Tja, gut, ich würde sagen, diese Sendung hat jetzt genügend Tiere und Garten abbekommen.
Ja, das stimmt wohl.
Möchtest du das letzte Thema auf unserer Liste noch in die Sendung heben oder
lassen? Achso, ich war auf dem Volksfest, meinst du das?
Ja.
Ich war auf dem Volksfest gestern. War es gestern?
Bin gespannt, was kommt. Ich weiß selber nicht.
Aber du weißt, was Volksfest ist, oder?
Ich weiß, was ein Volksfest ist, ja. Aber ich weiß, du hast jetzt eben so tief hochgeholt. Ich war auf dem Volksfest und ich dachte, jetzt kommt so ein epischer Rant oder irgendwas.
Ich frage mich, wann ich das letzte Mal auf dem Volksfest war. Ich glaube, also ein Volksfest ist die Kirmes. Gell? Also es heißt ja überall anders, glaube ich. In Frankfurt heißt es Dippemess. Und hier heißt es eben Volksfest. Und ich war, glaube ich, das letzte Mal, also ich war irgendwann mal auf der Dippemess, ich glaube so vor gut 10 Jahren. Und auf dem Volksfest hier in Aschaffenburg war ich wahrscheinlich Anfang der 90er. Also echt lange. Ich bin überhaupt kein Kirmesgänger. Und ich war gestern wegen des Feuerwerks dort, was wir bisher ja, als wir noch in Aschaffenburg gewohnt haben, von unserer Wohnung aus sehen konnten. Und jetzt müssen wir eben dafür in die Stadt fahren und uns angucken. Und war wieder sehr schönes Feuerwerk. Und dann bin ich über das Volksfest gegangen und war ziemlich geflasht von der Atmosphäre. Also gut, für die meisten ist das natürlich total belanglos. Aber das ist eine ganz seltsame Atmosphäre. Also wirklich erstens mal aus der Zeit gefallen, weil das halt, also die sowohl die Atmo als auch die Fahrgeschäfte, die haben sie ja nicht verändert in den letzten 25 Jahren. Also da sind irgendwie drei dazugekommen, eben diese ganz gewaltigen, riesigen. Aber sonst so dieses Breakdancer und weiß der Teufel, wie die alle heißen, das sind halt dieselben wie vor 30 Jahren. Hat sich nichts getan.
Und der TÜV findet das
ja, genau.
Okay.
Und dann halt diese riesigen Dinge, also Apollo 13 oder so, ich weiß es nicht. Ist Apollo 13 ist diese? Ja, ich glaube schon, ne?
Ich bin da völlig überfragt. Ich sehe die Dippemess immer als ein Ärgernis, was Parkplatzsuche und generell einen Wahnsinn hier in unserem Wohngebiet angeht. Aber ich besuche sie nicht.
Drei also. Dinger. Das eine ist so eine große Schaukel. Die ist ungefähr 50 Meter hoch oder so. Dann ist dieses Apollo 13, das ist im Endeffekt eine Zentrifuge, die aber auch, ich glaube, 80 Meter hoch ist oder sowas. Und da stehst du davor, ich kannte das bisher nur so von Weitem, ja. Man hat es ja immer so gesehen, schön beleuchtet und so. Und da ist es so, okay, ja, da setzt man sich halt rein, wenn man sich was beweisen will. Aber wenn du da drunter stehst, also klar, wenn du da häufiger siehst, bist du da in gewisser Weise abgestumpft. Aber also für mich, ich habe das im Endeffekt noch nie gesehen, ja, also so aus der Nähe. Erstmal kommt einem das fast wie, ja, das ist vielleicht übertrieben, aber es kommt einem irgendwie organisch vor. Also das sind riesige Viecher, ja, also diese Dinger, und die Menschen sind halt winzig klein und du denkst dir nur, da musst du vollkommen schwachsinnig sein, um dich da reinzusetzen. Also diese Leute da in dieser 80 Meter hohen Zentrifuge, da habe ich gedacht so, warum?
Du hast so viele solche
Pacific Rim oder
Transformers-Movies gesehen, dass du gleich denkst, das Ding fängt gleich an, das ist so ein Battle.
Ja, das macht ja auch so Geräusche, gell?
Stampft
das saugt
die Stadt
so
nieder.
Es ist total seltsam. Und gut, es war dann auch noch doppelt creepy. Kurz vor dem Feuerwerk haben die halt die Lichter ausgemacht und dann ist es halt im Dunkeln. Du hast so diese riesen Dinge, die sich ganz seltsam bewegen und riesengroß sind. Also es ist so. Das musst du dir mal vorstellen, ja, eine sich bewegende, eine Achse im Endeffekt, oder ein Pendel, ein bewegendes Pendel, was über 50 Meter groß ist. Das ist halt, das musst du dir mal geben. Also das ist halt völlig gigantisch.
Ja, ja, auf dem Weg, wenn ich meine Mutter besuche, dann habe ich... Also dann gibt es eine Möglichkeit, dass ich da lang laufe. Das ist dann zwar ein kleiner Umweg, aber gelegentlich tue ich das. Und dann habe ich so einen Blick auf den Festplatz. Und wenn die Dippemess da ist und man läuft da so am Vorabend oder wenn es so Sunset ist, da lang und die ganzen Lichter sind schon an und im Hintergrund ist der Himmel noch so ein kleines bisschen blau, das sieht schon toll aus. Und dann bleibt man da auch mal stehen und sieht dieses Riesenrad und eben, was du sagst, diese komischen Pendel-Riesendinger und diesen Freefall-Tower, was ja so ein epischer Turm ist, wo sie dann da hochgesaugt werden und so. Und dann ist das alles beleuchtet und blinkt und macht und tut. Da habe ich sicherlich auch schon mal das ein oder andere ganz nette Foto von diesem Wahnsinn geschossen. Aber wenn ich zurückdenke, das eine Mal, wo ich vor 10 Jahren oder so die Dippemess mal besucht habe, ich bin einfach nur am Ende befremdet wieder von diesem Platz gegangen, ob der ganzen eigenartigen Leute,
ja, da
sowohl
recht.
In den Ständen als auch vor den Ständen sind. Und dieser ganze Wahnsinn, das war alles irgendwie nicht mehr für mich. Früher als Jugendlicher und so kann ich mich erinnern, komische Achterbahn, Spiegelkabinett, Gruseldings, Geisterbahn, Autoscooter, war ja alles super, war mega. Und dann musste man immer irgendwie komische Kartoffelpuffer aus so einer fetttriefenden
Anlage
essen. Ja, das ist
immer noch alles genauso.
Und
da hat sich nichts verändert.
Ja. Und das war irgendwie, das gehörte dazu und das brauchte man so. Und ist man dann mit den Kumpels hingegangen und hat mit den Mädels geflirtet und ich weiß nicht was alles. Aber irgendwo ist dann mal so ein Disconnect passiert, als ich irgendwie so 18, 19 war und jetzt bin ich irgendwie doch mehr als doppelt so alt.
Ich wollte es sagen, das ist 25 Jahre her, ja.
So ungefähr. Und irgendwo dazwischen habe ich diesen Anschluss verloren und wenn ich jetzt dahin gehe, dann schütte
ich
nur noch die ganze Zeit. Und die Lust, mal mit so einer Achterbahn wieder zu fahren, die ist durchaus immer noch da. So ein Freefall-Tower und diese ganzen Dinger, die sich um 8 Achsen drehen, da weiß ich, dass ich im Strahl speien würde.
Freefall-Tower ist
das
ziemlich
nicht mehr
unproblematisch eigentlich. Also wenn man keine Angst vor Höhe hat, also das finde ich so, ja, ist halt, spielt halt mit der Höhenangst. Wenn du die nicht hast, ja, ist es wurscht.
Ja, okay. Wahrscheinlich, ja, nee, Höhenangst habe ich jetzt kein Problem mit, aber zum Beispiel so eine Achterbahn oder so, auch wenn die Loopings und Schrauben
hier
und irgendwas, da würde ich noch einsteigen, weil das finde ich, eine Achterbahn hat so, die hat eine Fahrtrichtung und klar, die macht dann krasse Fahrtrichtungsänderungen, aber sie hat eine Fahrtrichtung. Und damit kann ich gut umgehen, aber so Dinge, die sich so, weiß nicht, so eine Tasse, die auf einem Teller steht, der sich in seiner Neigung ändert und dann dreht sich alles.
Breakdancer, meinst du?
Du hast 4, 5 Drehachsen und so. Da weiß ich schon vom Zugucken, no way, da komme ich nicht lebend raus.
Ja, da habe ich...
Und aber auch ansonsten jetzt unabhängig von diesen ganzen Dings, wenn du dann so rumläufst und schaust dir auch so ein Autoscooter oder so aus der Nähe an, was früher für mich als Kind oder als Jugendlicher, da ich noch nicht selber Auto fahren durfte, fand ich das ja total toll. Autoscooter, das war das Mega-Ding
überhaupt. Ich bin letztes Jahr Autoscooter gefahren, heutzutage, das ist immer noch geil. Ich bin auf der Cap in Groß-Ostheim, bin ich mit dem Lucius zusammen Autoscooter gefahren. Das ist ein Riesenspaß. Also... Gerade weil die Kinder, ja, okay, die kichern dann die ganze Zeit. Ja? Die finden es sehr klasse.
Ja, klar. Ja, vielleicht ist das dann nochmal so der Weg, der Zugang, wenn die Kinder dann alt genug sind für sowas. Aber
aber auch diese Atmosphäre ist halt total seltsam. Ich weiß auch praktisch nach dem Feuerwerk, also das Feuerwerk ist um 22:30 und das Volksfest schließt um 12:00. Also es war praktisch das Ende, ja, der Abschluss. Es war so die letzte Stunde des Volksfestes. Vielleicht hat das auch die Atmosphäre noch beeinflusst, aber auch unabhängig davon, dieses ganz seltsame Leute, unheimlich jung, viele Kinder, also Kinder, so Jugendliche halt, dann dieses kalte Licht die ganze Zeit, dann dieses, ja, es ist halt doch irgendwie gesinnt oder fahrendes Volk, ne? Also so, das ist halt doch ein komisches Klientel, ne? Also was nicht unbedingt unangenehm, also ich habe keine Angst vor denen oder, also es ist jetzt, ja, kein Problem, aber ist halt doch irgendwie, ja, ein Kosmos, in dem man sich normalerweise nicht bewegt, ne?
Ja, ich glaube, ich kann so halbwegs verstehen, was du meinst, ja. Also, ja, aber ehrlich gesagt muss ich sagen, in Frankfurt auf der Dippemess befremden mich die Leute vor den Ständen mehr als die Leute in den Ständen. Also, auch hier so, wenn du U-Bahn fährst oder so, wenn Dippemess ist und du, das ist ja dieselbe U-Bahn, mit der ich nach Hause fahre, die quasi eine Station weiter dann an der Dippemess die Leute ausspuckt. Es ist immer so, dass ich mitkriege, dass die Dippemess angefangen hat, nicht daran, dass ich sehe, dass sie angefangen hat, sondern dass ich in der U-Bahn mich frage, was sind das für Menschen? Wo kommen die alle her? Warum sind das so viele? Und was ist das für ein komisches, weiß ich nicht. Und ich kann es nicht mal so richtig an irgendwas festmachen. Es ist jetzt nicht so, dass sie alle irgendwie, weiß nicht, da gröhlend oder wild betrunken oder sonst irgendwas. Aber es ist irgendwie so eine bestimmte Art von Klientel und die sind da sonst nicht in dieser U-Bahn und die fallen auf. Und
die sind sonst ja auch irgendwo da.
Ja. Ja, aber halt nicht da, sondern irgendwo anders. Und und das ist dann 3 Wochen lang. So, und dann hast du 3 Wochen lang diesen Wahnsinn, nicht nur in deiner U-Bahn, sondern auch
was Parkplatzprobleme. Nee, 3 Wochen ist alles das bei uns zugeparkt nicht. Das ist bei uns so. Vielleicht 10 Tage oder so.
Ja, und da wird man dann irgendwann so ein bisschen abgestumpft dagegen und denkt sich, okay, ich muss das nicht, ich muss da nicht teilnehmen, das nervt schon so genug.
Ja, ich habe, als ich in Frankfurt gelebt habe, nur einmal bin ich dahin. Ich weiß gar nicht, ob ich da irgendwas gefahren bin. In Höchst bin ich mal Breakdance gefahren. Aber weiß nicht. Ja. Und Freefall Tower.
Ich würde da nicht einsteigen.
Naja. Gut,
also.
Mein Kulturschock.
Volksfeste. Schreibt uns bitte in die Kommentare,
was heißen die Dinge eigentlich immer noch Volksfeste? Das ist ja ein total überholter Begriff. Naja, egal.
Die heißen ja auch überall anders. Ich glaube, in Berlin sagt man Rummel. In Hamburg
Rummel, gibt es den Dom, eine schöne Bezeichnung,
der nichts mit der Kirche zu tun hat und trotzdem
Dom heißt, stimmt,
in Hamburg. Und ja, Jahrmarkt ist ja auch noch so ein schönes Wort. Kerb, Kirmes.
Tivoli heißt es an manchen Stellen auch.
Ja, in Österreich.
Ich kenne es in Dänemark.
Na. Egal. Oh ja, richtig, Dänemark. Ja, du hast recht. Ja, also schreibt uns in die Kommentare, wie das bei euch heißt.
Genau, ob ihr das gut findet. Ob ihr zu diesen Leuten gehört, die da sich rumtreiben.
Die hier bei mir die U-Bahn voll machen. Und gerne auch sonst Kommentare, was wir gegen die Dinosaurier in unseren Gärten tun können.
Eigentlich eher gegen die Ratten.
Und ja, whatever. Also Kommentare wie immer sneakpod.de oder eben auf Facebook, auf Twitter oder per E-Mail. Und wenn ihr diese Sendung zu Ende gehört habt, mit all diesen seltsamen Themen, dann schreibt uns doch einfach zum Beispiel einen Tweet mit dem Hashtag, also an @sneakpod, mit dem Hashtag Dinosaurier im Garten. Und dann wissen wir, dass ihr diese Sendung komplett bis zum Ende gehört habt und es würde uns sehr freuen. Hashtag Dinosaurier im Garten. Bis nächste Woche. Danke fürs Zuhören. Tschüss.
Tschüss.